Hallo und herzlich willkommen zu Abfahrt Speiseröhre. Ich bin Maria und in insgesamt 6 Folgen des Podcasts werde ich mich zusammen mit meinen Gästen und der Erkrankung eosinophile Ösophagitis, einer chronischen, fortschreitenden Entzündung der Speiseröhre, widmen. Gemeinsam mit PatientInnen und ExpertInnen gebe ich euch Einblicke in die Erkrankung und wir sprechen auch über die Auswirkungen der eosinophilen Ösophagitis im Alltag. In diesem Format werden unter anderem individuelle Erfahrungen mit der Erkrankung eosinophile Ösophagitis besprochen. Wenn du selbst von EOE betroffen bist oder ähnliche Symptome hast, sprich am besten mit einer Fachärztin bzw. einem Facharzt darüber. Die Informationen in dieser Folge sind keine Empfehlungen und ersetzen kein Facharztgespräch. Bisher haben wir in diesem Videopodcast Abfahrt Speiseröhre gelernt. Was ist EOE überhaupt? Was ist diese Erkrankung? Symptome, Ursachen haben wir beleuchtet und die Diagnose. Und jetzt geht es natürlich auch an die Therapiemöglichkeiten, die es gibt. Bei mir im Studio ist jetzt Professor Dr. Stefan Mielke wieder zu Gast. Diesmal alleine, denn es wird medizinisch und alle Folgen sind aufeinander aufgebaut. Das heißt, wenn du jetzt eingeschaltet hast oder jetzt erst zuhörst, wäre es sinnvoll, auf jeden Fall Folge 1 bis 3 auch nochmal zu hören, um folgen zu können. Stefan, ich stelle mir gerade vor, ich bin in einer gastroenterologischen Praxis und ich habe die Diagnose gestellt bekommen. Was passiert jetzt mit mir? Welche Therapiemöglichkeiten kommen da auf mich zu?
Genau, das ist das, was ja jetzt sozusagen folgt, sozusagen nach der Diagnosestellung, dass man die Patienten, dass man dich aufklärt über die Therapieoptionen, die zur Verfügung stehen, jetzt für die sogenannte Initialtherapie.
Die geeignete Therapie bei der Behandlung von EOE wird immer im Gespräch mit Fachärztinnen festgelegt. Ärztinnen und Ärzte verfolgen bei der Wahl der medikamentösen Therapie bei Erwachsenen die Empfehlungen der deutschen Leitlinien. Wie immer in der Medizin ist dies nur eine Richtlinie. Manchmal macht es die individuelle Situation der Patientin oder des Patienten notwendig, alternative Therapieoptionen einzusetzen.
Das heißt, was mache ich als erstes oder was biete ich als erstes an? Und da gibt es im Grunde 3 Optionen. Das hängt auch mal ein bisschen ab natürlich von dem Befund, der bei der Diagnostik herausgekommen ist, vom Schweregrad der Erkrankung etc. Aber grundsätzlich gibt es 3 Optionen, davon 2 medikamentöse Optionen. Und die dritte Option ist die Eliminationsdiät, die wir ja auch schon kurz angeschnitten haben an anderer Stelle.
Die Six-Food-Eliminationsdiät ist eine Diätform, bei der die 6 am häufigsten vermuteten Nahrungsmittelallergene, Kuhmilchprotein, Weizen, Eier, Soja, Nüsse sowie Fisch und Meeresfrüchte für einen bestimmten Zeitraum ausgeschlossen werden.
Bei den medikamentösen Optionen gibt es einmal die sogenannten Protonenpumpenblocker. Das sind Medikamente, die eigentlich zur Behandlung von Reflux gedacht sind sozusagen, die aber offensichtlich auch einen gewissen entzündungshemmenden Effekt bei dieser Erkrankung haben. Das hat man herausgefunden über die Jahre. Und das hat dazu geführt, dass es auch eine der Therapieempfehlungen ist, wobei man dazu sagen muss, dass diese Medikamente für diese Erkrankung nicht entwickelt worden sind. Das ist ein sogenannter Off-Label-Use, also sie sind nicht zugelassen für diese Erkrankung und sie helfen auch nicht allen Patienten. Also die Erfolgsraten sind zum Beispiel nicht so hoch wie mit Cortisonpräparaten.
Protonenpumpenblocker?
Protonenpumpeninhibitoren, PPIs abgekürzt. Das sind Tabletten, die natürlich geschluckt werden und die in erster Linie, wie gesagt, die Magensäureproduktion hemmen, weil man auch lange Zeit die Vorstellung hatte, dass die Säure auch eine Rolle spielen könnte bei dieser Erkrankung. Das ist so ein bisschen historisch gewachsen. Es wurde ganz am Anfang als diagnostischer Test sozusagen eingesetzt, um zu prüfen, ob das eine EOE überhaupt ist oder nicht. Und das ist dann so historisch, hat sich das entwickelt zu einer Therapieoption, weil man gesehen hat, dass es eine Subgruppe von Patienten gibt mit einer EOE, die auf diese Therapie eben ansprechen, also wo es zu einer Besserung kommt. Das bewegt sich aber in einer Größenordnung, ich sage jetzt mal zwischen 30% und 50%, also auch nicht allen Patienten kann man damit helfen, aber es ist zumindest eine Option. So.
Wie gestaltet sich so ein Gespräch? Weil ich kann mir vorstellen, dass das für jemanden, der die Diagnose bekommen hat, es ist schon mal viel Information und spielen verschiedene Gefühle eine Rolle, Ängste, viele Fragen und dann kommt es eben zu einem Therapiegespräch. Wie läuft sowas ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil das ist ja ganz schön komplex.
Letztendlich muss man in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit natürlich auch den Patienten schon über die Optionen aufklären und dann gemeinsam zu einer Entscheidung kommen oder eine Empfehlung abgeben, wobei natürlich die Empfehlungsstärke oder die Empfehlungslage schon so ist mittlerweile, dass diese lokalen Cortisonpräparate, die sozusagen die Therapie der ersten Wahl mittlerweile sind. Und dann hängt es natürlich auch mal so ein bisschen ab von der Präferenz des Patienten. Es mag auch mal einen Patienten geben, der sagt, ich möchte momentan jetzt noch keine medikamentöse Therapie. Ja, genau. Ich habe mir das mit der Eliminationsdiät angehört und das würde ich gerne versuchen. Und dann muss man natürlich, oder dann kann man den Weg natürlich auch zusammen gehen. Man sollte dann auch einen Ernährungstherapeuten mit dazu ins Boot holen, weil es relativ aufwendig ist und komplex ist und man auf viele Dinge achten muss. Aber wenn das sozusagen auch der primäre Patientenwunsch ist an der Stelle, dann muss man dem natürlich auch nachfolgen sozusagen und den Patienten dabei unterstützen. Aber die Frage ist ja sozusagen, mit welcher Empfehlungsstärke oder was rate ich dem Patienten konkret?
Ja.
Ne, in seinem konkreten Fall, ne, unter diesen Optionen, die ich am Anfang zur Verfügung habe, was empfehle ich ihm konkret? Und das hängt wiederum so ein bisschen davon ab, wie schwer der Fall ist. Ne? Aus meiner Sicht, also je schwerer sozusagen die Erkrankung in der Speise oder wir hatten ja hier auch Fälle mit Komplikationen, dann auch schon gehört hier im Podcast. Das sind zum Beispiel jetzt, das wäre für mich ein Fall, wo ich jetzt die Eliminationsdiät nicht so im Vordergrund sehen würde, weil ich da schon eine effektive Therapie haben möchte, auf die ich mich einigermaßen verlassen kann, aufgrund der Wirksamkeit, die wir kennen.
Ja, da wird ja auch einiges kommen.
Da wird noch viel geforscht.
Definitiv.
Ja. Also es wird noch an weiteren Cortisonpräparaten im Augenblick geforscht, dass auch Antikörper, monoklonale Antikörper zur Verfügung stehen für Patienten, die jetzt auf die, sag mal, Initialtherapien und auf die konventionellen medikamentösen Therapien nicht ansprechen, haben wir jetzt noch eine zusätzliche Option.
Monoklonale Antikörper haben ihren Namen von ihrem Herstellungsprozess, denn sie stammen im Prinzip von einer einzelnen Immunzelle ab, die für die Herstellung der Antikörper vervielfältigt wird. Monoklonale Antikörper gehören zu der Medikamentengruppe der Biologika und können unter bestimmten Voraussetzungen auch bei der Behandlung von EoE eingesetzt werden. Biologika können unter bestimmten Voraussetzungen eine Alternative für den Einsatz von Cortisontabletten darstellen.
Ich greife mir das nochmal auf. Das sind die Basics für einen, ja, für den medizinischen Hintergrund. Aber die Initialtherapie, es ist eine Therapie, die initial auf die Entzündung geht.
Initialtherapie meint, ich möchte erstmal eine Remission erreichen. Mhm. Das heißt, ich möchte diese Erkrankung erstmal in einen Ruhezustand bringen. Das ist mit Remission gemeint, das ist mit Initialtherapie gemeint. Und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann gilt es, diesen Zustand zu erhalten.
Warum ist eine Antikörpertherapie so interessant?
Also das Besondere an der Antikörpertherapie ist, dass sie ganz spezifisch in diesen Entzündungsmechanismus eingreift.
Eine Antikörpertherapie wird bei der EoE erst dann in Erwägung gezogen, wenn die vorherige medikamentöse Behandlung mit Corticosteroiden und Protonpumpeninhibitoren, kurz PPI, nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat.
Während die anderen Medikamente so eher unspezifisch wirken die Antikörper sehr spezifisch und blockieren bestimmte Botenstoffe, bestimmte Zytokine, die in diesem Entzündungsgeschehen eine große Rolle spielen. Dadurch behandelt man sozusagen gezielter, bezogen auf den spezifischen Entzündungsprozess. Das ist so der große Unterschied im Vergleich zu den, sag mal, Initialtherapien.
Gibt es sonst noch Empfehlungen, die du aussprichst, wenn Therapiebeginn ist?
Man sollte den Patienten schon darauf aufmerksam machen, gerade am Anfang, dass er sein Essensverhalten, wenn er das nicht ohnehin schon selber getan hat, eben noch so ein bisschen darauf abstimmen sollte, ausreichend kauen und so weiter, ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, gerade in der Anfangszeit, bis die Therapie richtig wirkt. Man kann natürlich auch sich Eliminationsdiät noch zusätzlich auch zunutze machen. Man kann natürlich auch kombinieren, auch das ist möglich, dass man sagt, okay, wir behandeln medikamentös aus den Gründen, aber Sie können auch, wenn Sie möchten, zusätzlich noch eine Elimination machen. Man hat bestenfalls noch einen zusätzlichen gewünschten Effekt, wobei man nicht genau sagen kann, wie groß der dann ist, wenn ich zusätzlich eliminiere. Aber viele Patienten machen das oder wollen das auch oder fragen auch, was kann ich zusätzlich tun?
Ja.
Und dann kann man das natürlich sozusagen empfehlen, dass man sagt, okay, das wäre eine sinnvolle Maßnahme. Man muss es vielleicht nicht machen, aber Sie können das auf jeden Fall machen, um das zusätzlich zu unterstützen. Also Beispiel Kuhmilch-Elimination, Weizen-Elimination.
Was ist denn, wenn eine Therapie nicht anschlägt? Was passiert dann?
Genau, das ist immer sehr, sehr wichtig, egal womit man anfängt, dass man in einem bestimmten Zeitintervall, in der Regel 8 bis 12 Wochen, Therapiedauer dann eine Kontrolle macht. Das heißt, man muss sicherstellen, dass die gewählte Therapie auch zu dem gewünschten Erfolg führt. Und der gewünschte Erfolg ist natürlich, dass der Patient möglichst beschwerdefrei ist oder die Beschwerden deutlich gebessert worden sind. Aber eben auch eine Besserung des Befundes in der Speiseröhre. Das heißt, ich muss dann eine Spiegelung machen wieder, eine Kontrolle machen, um sicherzustellen, dass auch die Entzündung weg ist sozusagen und auch der endoskopische Befund gebessert ist. Das nennen wir eine Remission nach bestimmten Kriterien. Und das muss sichergestellt werden. Das ist ganz wichtig, weil man sich nicht auf die Symptome alleine verlassen kann bei dieser Erkrankung. Es gibt manchmal auch Patienten, die kommen wieder und sagen, es geht mir deutlich besser. Ja, aber man guckt dann rein, man kontrolliert das und stellt fest, es ist immer noch Entzündung da.
Ja, das ist das Tückische.
Das sieht man bei bestimmten Medikamenten sieht man das häufiger. Und das muss man genau prüfen. Ne? Also diese Nachsorgeuntersuchung ist ganz wichtig, damit man auch sicherstellt, dass der Patient effektiv behandelt ist.
Geht so eine Nachsorge ein Leben lang oder wie lang geht eine Therapie? Kann man wahrscheinlich auch nicht.
Das ist eine Frage, die immer als erstes oder ziemlich am Anfang kommt, egal für welche Therapie man sich entscheidet. Wie lange muss ich das denn jetzt machen? Und wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass es eine chronische Erkrankung ist. Und häufig ist es ja auch so, und unsere Patientenbeispiele haben das ja auch gezeigt, dass die Erkrankung schon lange da war, die Symptome waren schon lange da. Das heißt, eine chronische Erkrankung. Und das kann man so ein bisschen als sozusagen Vehikel natürlich nehmen, um auch den Patienten zu verdeutlichen, dass auch die Therapie langfristig angelegt ist. Wie bei Asthma und anderen Erkrankungen auch. Da kann ich auch nicht sagen, nach einem Jahr können wir aufhören, dann ist das alles erledigt. Das ist nicht der Fall und bei der EOE eben auch nicht. Deswegen ist auch der Begriff der Heilung letztendlich nicht sachgerecht sozusagen, weil was wir tun durch die Behandlung, egal was wir machen, wir bringen die Erkrankung in eine Remission. Das heißt, wir hemmen die Entzündung. Wir hemmen und dadurch sozusagen bringen wir die Erkrankung in einen inaktiven Zustand. Das nennen wir Remission, aber es ist keine Heilung in dem Sinne. Das sieht man eben daran, dass wenn man die Therapie beendet, dann häufig wieder Rückfälle kommen. Das heißt, die Erkrankung nimmt wieder an Aktivität auf, erzeugt wieder Beschwerden, die Entzündung nimmt zu, etc.
Was macht das mit den Leuten, den Erkrankten, wenn sie das erfahren? Ich kann mir vorstellen, dass da auch ein Riesenunterschied ist, wenn der Arzt oder die Ärztin mir sagt, wir können heilen. Und wenn gesagt wird, es ist chronisch.
Ja klar, das ist ein Riesenunterschied und das führt auch zu einer gewissen Frustration vielleicht erstmal an der Stelle. Ich würde mal die Frage stellen, muss ich das mein Leben lang nehmen? Wir haben noch gar nicht so lange Langzeiterfahrung für die EOE, dass wir das wirklich beantworten können. Deswegen versuche ich auch den Begriff immer zu vermeiden. Ich versuche den Patienten das immer so klar zu machen, dass wir die Erkrankung so lange behandeln müssen, solange sie aktiv ist. Und natürlich gibt es mal Punkte, wo man über eine Therapiepause nachdenken kann. Zu welchem Zeitpunkt ist aber nicht klar sozusagen, ob wir nach einem Jahr oder nach 2 Jahren sagen können, wir machen mal eine Pause und gucken, was passiert. Gibt Hinweise dafür, dass das häufig nicht gut funktioniert. Das heißt, dass dann doch früher oder später wieder ein Rückfall eintritt und dann muss man halt wieder behandeln. Ne? Oder man kontrolliert das im Verlauf und guckt, ob wieder Entzündung da ist, um dann wieder sozusagen die Motivation zu schöpfen, wieder die Behandlung wieder fortzusetzen.
Wir Menschen möchten die Kontrolle im besten Fall haben, darüber zu wissen, okay, ich 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, ich kann mich darauf jetzt einstellen und dann ist wieder alles gut. Aus deiner Erfahrung, wie reagieren die Leute dann, wenn sie hören, okay,
ja, das ist unterschiedlich. Also natürlich ist am Anfang erstmal eine gewisse sozusagen Beruhigung da, dass man weiß, was die Ursache für die Beschwerden ist. Aber dann kommt eben der Schritt, okay, oh Gott, ich muss das jetzt auch behandeln. Und ich muss das wahrscheinlich auch langfristig behandeln. Dann lässt die Euphorie so ein bisschen nach an der Stelle. Aber das muss man natürlich, darüber muss man sprechen und den Patienten auch natürlich weiter begleiten auf dem Weg und ihn natürlich auch motivieren, das zu tun, um diese Erkrankung unter Kontrolle zu haben. Aber die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Klar, Begeisterung ist häufig nicht dabei, aber das ist bei anderen Erkrankungen wahrscheinlich auch nicht anders, wo man über Langzeittherapie spricht. Aber das ist auch ein Prozess. Wir sehen den Patienten, also ich mache das häufig so, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt die Initialtherapie, dann vereinbaren wir eine Kontrolle, gucken, wie es aussieht und dann besprechen wir, wie es weitergeht. Also dass man so ein bisschen schrittweise vorgibt. Aber man muss schon die Patienten dafür so ein bisschen sensibilisieren, dass das ein langfristiges Thema ist.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie motivierst du die Person?
Am besten kann man dadurch motivieren, ist das, und das kann man eben erst dann auch, wenn die Patienten wiederkommen und es ihnen deutlich besser geht. Ja. Das ist ja häufig der Fall, ist nicht in allen Fällen, wenn man Erfolgserlebnisse hat. Und dann sozusagen dieses gute Gefühl sozusagen aufnimmt und dann die Patienten motiviert, eben mit der Therapie weiterzumachen, um diesen guten Zustand zu erhalten.
Was sind denn Indizien für einen Therapiewechsel? Also ab wann sollte man sagen, okay, wir sind jetzt ein Jahr dabei, woran würdest du dann erkennen oder sagen, okay, jetzt muss ein Wechsel her?
Naja, wenn sich herausstellt, dass durch die therapeutische Maßnahme die Erkrankung nicht unter Kontrolle ist. Das heißt, Patient hat weiterhin Beschwerden und oder man sieht bei der entsprechenden Untersuchung, dass immer noch Entzündung in einem relevanten Ausmaß da ist. Das wäre dann ein Indiz dafür, vorausgesetzt, der Patient hat die Therapie, sag mal, vollständig oder macht sie auch eben ordnungsgemäß und auch richtig. Das wäre dann die Situation, wo man dann einen Therapiewechsel natürlich dann machen sollte. Das auch schon nach der ersten Kontrolle, also wenn man nach 12 Wochen feststellt, es hat nicht funktioniert oder es ist immer noch Entzündungsaktivität da, dann würde man anfangen, das Therapieregime, das Therapieschema zu wechseln.
Wie wichtig ist denn auch die mentale Einstellung darauf? Wie wichtig ist da auch vielleicht Support zu geben, wenn man jemanden rauslässt, jetzt wenn man sich das jetzt räumlich vorstellt, jemand geht aus der Tür und hat diese Therapie vor sich. Was würdest du da auch raten?
Ja gut, wichtig ist natürlich die Therapie, dass die Therapie konsequent gemacht wird und dass man den Patienten natürlich auch motiviert, das zu tun. Und auch ein bisschen einen Ausblick darauf zu geben, was ich erwarten kann von der Therapie. Also wie hoch ist die Erfolgsrate? Wenn die hoch ist, natürlich, dass motivierten Patienten zusätzlich die Therapie dann auch eben konsequent durchzuführen sozusagen. Und auch der Ausblick darauf, dass wir diese Erkrankung eben auch gut kontrollieren können. Ja, wichtig ist sicherlich bei der Therapieentscheidung, also bei der Frage, welcher Therapie beginne ich, immer die Komplexität der Erkrankung auch zu berücksichtigen. Es kommt auch darauf an, wie ausgeprägt natürlich die Erkrankung ist, sowohl vom Beschwerdebild her als auch vom endoskopischen Bild her. Das sind Dinge, die sozusagen auch bezüglich der Entscheidung für die richtige Therapie in die Waagschale geworfen werden müssen. Das heißt, dass auch immer häufig eine individuelle Entscheidung dann letztendlich ist. Das heißt, der Patient sollte es individuell mit seinem Arzt auch besprechen, welche Therapie für ihn am besten oder für sie am besten in Frage kommt in der individuellen Situation.
Also sind das immer alles allgemeine Empfehlungen, die wir hier geben können bei so einer komplexen
Erkrankung? Es sind hier eher allgemeine Empfehlungen und natürlich kommt es auf den Einzelfall darauf an, wie genau ich, mit welcher Behandlung ich letztendlich anfange oder welche Argumente mehr für die eine oder für die andere Behandlungsmöglichkeit sprechen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die ausführlichen Informationen zu all den Therapiemöglichkeiten, die es so gibt. Und in der nächsten Folge werden wir einen anderen Aspekt beleuchten, der auch wichtig ist und eben Thema Ernährung. Mit einer Ernährungsberaterin, Frau Dr. Riese, wird hier sitzen und wird uns alles dazu erzählen.
Das war eine weitere Folge von Abfahrt Speiseröhre. Falls ihr mehr über EOE erfahren möchtet, schaut gerne auf der Webseite das-ist-eoe.de vorbei. Ich verabschiede mich jetzt und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, eure Maria.